Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die aber ganz eng mit der alten zusammenhängt. Wir haben bis letzten Sonntag uns mit dem Beginn der Bibel beschäftigt, mit dem Anfang dieser Welt. Wir haben geguckt, wie Gott diese Welt geschaffen hat, wie er sie schön gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat, den Menschen zu schaffen, Mann und Frau. Und plötzlich haben wir gemerkt, wie diese paradiesischen Zustände kaputt gehen. Wie Schuld und Sünde, Verführung, Mord und Totschlag ins Paradies kommen und alles vernichten. Und da waren wir letzte Woche. Ein Bruder tötet den anderen. Und die Frage ist, wie geht es damit weiter? Und dann kommen in der Bibel ganz viele Seiten. Man nennt es das Alte Testament. Aber nach dem Alten Testament kommt das Neue Testament. Und im Neuen Testament, da erfahren wir, wie Gott das, was kaputt gegangen ist, das, was zerbrochen ist, wieder ganz macht. Wie Christus in diese Welt kommt. Und deswegen springen wir jetzt von 1. Mose 1 bis 4, vom Anfang, vom Ursprung zu Matthäi am letzten. Die beiden letzten Kapitel von Matthäus ab Vers 27. Und wir hüpfen mitten rein in die Passionsgeschichte. Jesus war im Garten Gethsemane, er ist verhaftet worden, er wurde verhört von den jüdischen Führern und den obersten Gerichtshof des jüdischen Volkes. Petrus hat ihn bereits verleugnet und gesagt, den kenne ich nicht. Und dann sind wir am Anfang von Matthäus 27 und ich lese euch die ersten 14 Verse und wir werden bis nach Ostern praktisch das Matthäus-Evangelium, diese beiden Kapitel, uns miteinander angucken. Aber jetzt erstmal Matthäus 27. Bei Tagesanbruch fassten alle führenden Priester zusammen mit den Ältesten des jüdischen Volkes den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und übergaben ihm den römischen Gouverneur Pilatus. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und erhängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich und sagten, dieses Geld darf man nicht zum Tempelschatz legen, weil Blut daran klebt. Sie berieten über die Sache und kauften dann von dem Geld den sogenannten Töpferacker als Friedhof für die Fremden. Dieses Stück Land heißt daher bis heute Blutacker. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Sie nahmen die 30 Silberstücke, den Preis, den die Israeliten für ihn festgesetzt hatten, und kauften davon den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Als Jesus vor dem Gouverneur stand, fragte ihn dieser, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester und Ältesten brachten Beschuldigungen gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er nicht ein einziges Wort. Jede gute Geschichte hat einen Verräter. Das ist egal, ob man sie im Buch liest oder im Kino guckt, wie Silvi das angedeutet hat. Es gibt immer jemanden irgendwie, der die Fronten wechselt und der Geheimnisse weitergibt. Und oft sind diese Verräter tragische Gestalten. Wir haben hier von einem der bekanntesten Verräter gehört, Judas. Judas Ischariot. Sein Name steht in unserer Sprache schon für Verrat. Wenn man zu jemandem sagt, du Judas, dann sagt man, du bist ein Verräter. Und genau das war er auch. Er hat Jesus von Nazareth verraten. Er hat den damaligen Autoritäten gesagt, wo Jesus zu finden ist. Nur mit seinen Jüngern in der Dunkelheit, ohne seine vielen Anhänger im Volk, wo man ihn verhaften kann, ohne dass es einen großen Aufruhr gibt, ohne dass Menschen Massen zusammenlaufen, um das zu verhindern und ihn zu verteidigen. Judas hat Jesus verraten für 30 Silberlinge. Und auch das ist sprichwörtlich geworden. Wir reden heute vom Judaslohn manchmal. Manche Ausleger sagen, diese 30 Silberlinge, das wären heute ungefähr 4.000 Euro. Andere sagen, nee, sind eher 10.000. Also irgendwo dazwischen bewegt es sich zwischen 4.000 und 10.000 Euro. Damals konnte man wohl einen Esel dafür kaufen für 30 Silberlinge. Ein Kleinwagen, würden wir heute sagen. Oder man konnte auch einen Sklaven dafür kaufen. Oder wenn ein Sklave irgendwie umkam, war das der Preis, den man für einen Sklaven als Entschädigung zahlen musste. Das war schon ein bisschen Geld, aber so viel jetzt auch wieder nicht. 30 Silberlinge. Und man kann sich schon fragen, Judas, war es das eigentlich wert? Und als Jesus zum Tode verurteilt wird, als er gefesselt wird und an den römischen Statthalter, an den Gouverneur Pilatus übergeben wird, dann macht es irgendwie Klick bei Judas, weil er sagt, das war es nicht wert. Und wahrscheinlich würde Judas in dem Augenblick die Uhr gerne zurückdrehen. Kennt ihr das? Sondern man sagt, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, wenn ich diese Worte nicht sprechen könnte, wenn ich irgendwas tun könnte, damit ich mich nicht so verhalten hätte oder schnell eingegriffen hätte. Ich glaube, Judas hätte die Uhr gerne zurückgedreht, den Verrat ungeschehen gemacht, die Entscheidung anders getroffen. Aber es ist zu spät. Jesus ist verhaftet, die Dinge nehmen ihren Lauf. Und man steht daneben und manchmal möchte man Judas schütteln und sagen, ja, was hast du denn erwartet, was hast du denn gedacht? Konntest du dem Geld nicht widerstehen? Wir lesen an anderer Stelle, dass Judas ein Dieb war. Dass er Geld unterschlagen hatte. Spendengelder, die für Jesus und seine Jünger da waren, hat er in die eigene Tasche gesteckt. Anscheinend hatte Geld für ihn einen besonderen Wert, eine Faszination, die ihn gefangen genommen hat, wo er nicht Nein sagen konnte. Hat es ihm vielleicht nicht gereicht, von Spenden zu leben? Hat er gedacht, er lebt hier bei Jesus unter seinem Wert? Er wäre mehr wert? Oder hatte er gedacht, als er Jesus verraten hat, dass wenn er verhaftet wird, dass er irgendein großartiges Wunder tut und vielleicht wie Superman davonfliegt oder sie alle blendet mit einem Blitz und irgendwie durch ein Wunder entkommt oder sich als der Messias zeigt und mit den Engeln zusammen die Römer besiegt? Oder hatte er gedacht, so schlimm wird es schon nicht werden für Jesus? Die werden ihn vielleicht ermahnen, vielleicht kriegt er ein paar Schläge und dann schicken sie ihn wieder weg. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Jesus sich nicht wehrt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Jesus wirklich zum Tod verurteilt wird. Und das ist für ihn wie eine kalte Dusche, was ihn zur Besinnung bringt. Was habe ich getan? Ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Ich habe ihn ans Messer geliefert. Und das Blut Jesu klebt an seinen Händen. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Judas dachte, bevor er Jesus verraten hat, dass das eine verflixt schlaue Idee ist. Dass er stolz auf seine Cleverness war. Er dachte, hey, da kann ich jetzt mal für mich was rausschlagen oder wie auch immer. Dass er dachte, ich bin ja gut, ne? Was ich so hinkriege. Dass er vielleicht stolz drauf war, auf diesen Plan im Garten Gethsemane, die dahin zu schicken. Dass er stolz drauf war, Jesus mit einem Kuss zu verraten, weil damit keiner rechnet. Dass er sich da was drauf eingebildet hat. Und jetzt hinterher nachdem er seine ach so glorreiche Idee umgesetzt hat, packt ihn das kalte Entsetzen, das Grauen über sich selber. Und er fragt sich, wie konnte ich nur so dämlich sein? Aber wisst ihr, so funktioniert Versuchung, so funktioniert Sünde. Dass wir das am Anfang für eine tolle Idee halten und meinen, wie schlau wir sind. Die wenigsten Menschen sagen, ich will jetzt mal so richtig böse sein und was Schlechtes machen. Die gibt es bei Star Wars oder so, ja? Manchmal auch im echten Leben. Aber die wenigsten Menschen sagen, ich will jetzt mal so richtig böse sein. Die meisten haben irgendeine Idee, die sie für super schlau halten. Und im Hintenein merken sie, wie dumm sie eigentlich waren. Denn Sünde sieht von vorne immer attraktiv aus, verlockend. Eine gute Idee, etwas, auf das ich ein Recht habe. Und im Rückblick erkennen wir dann, dass wir einen verdammt hohen Preis dafür zu zahlen haben. Und so ist es auch bei Verrat. Verräter werden oft gebraucht und benutzt. Aber Verräter werden nie geachtet. Auch nicht von denen, die sie benutzen und gebrauchen. Damit kannst du dir keinerlei Achtung verdienen. Auch nicht bei denen, die dich bezahlen. Harry Potters Eltern werden von Wurmschwanz verraten. Peter heißt er, der die Eltern von Harry Potter verrät und den bösen Lord Voldemort sagt, wo sie zu finden sind, und er tötet sie. Und Wurmschwanz denkt, jetzt steht er hoch im Kurs beim bösen Lord. Aber der hat nur Verachtung für ihn übrig und behandelt ihn wie ein Stück Dreck. Und dieses Motiv zieht sich durch viele Filme und Geschichten durch. Verräter werden gebraucht, aber sie gewinnen keine Achtung und keinen Respekt. Und Verräter haben auch keine Freunde, weil man nie genau weiß, ob sie einen nicht auch verraten werden. Judas, der wendet sich in seiner Verzweiflung an die hohen Priester, an seine Auftraggeber und sagt, Leute, ich habe alles falsch gemacht. Das war grundfalsch. Und die zucken nur mit den Schultern und sagen uns, egal, es war deine Entscheidung. Guck, wie du damit zurechtkommst. Judas war ihnen nützlich, aber sie verachten ihn und sie lassen ihn allein. Er hat seinen Zweck erfüllt, jetzt ist er allein mit seiner Schuld. Und Judas kann mit dieser Schuld nicht mehr leben. 30 Silberlinge, das ist zu wenig für ein Leben, das ist zu wenig für das Leben von Jesus. Und darum nimmt er diese Münzen und wirft sie in den Tempel. Er kennt die alttestamentliche Rechnung, die heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut für Blut, Leben für Leben. Und deswegen nimmt er sich das Leben. Weil ihm klar war, mein Verhalten wird Jesus das Leben kosten. Und der einzige Preis, den ich dafür irgendwie zahlen kann, ist, dass ich mein Leben gebe. Und Judas bleibt mit seiner Schuld allein. Und er übernimmt die Konsequenz, er übernimmt die Folgen und er zahlt den Preis für seine Schuld. Leben für Leben. Und beim Lesen fragt man sich, Judas, ich kann das irgendwie nachvollziehen, warum du so denkst, vor allem in deiner Kultur, in deiner Zeit. Aber Judas, war das wirklich nötig? Was wäre denn gewesen, wenn Judas mit seiner Schuld nicht zu den hohen Priestern, sondern zu Jesus gegangen wäre? Was wäre denn gewesen, wenn er verstanden hätte, dass das, was da mit Jesus passiert, dass er am Kreuz stirbt, auch für ihn passiert, dass seine Schuld vergeben wird, dass einer den Preis für seine Schuld zahlt, dass einer den Preis für seine Schuld übernimmt? Was wäre denn gewesen, wenn er sich daran erinnert hätte, dass Jesus gesagt hätte, ich werde sterben, aber nach 3 Tagen wieder auferstehen? Und wenn er geahnt hätte, da gibt es Hoffnung für mich. Hoffnung, weil es Vergebung gibt. Was wäre denn gewesen, wenn er mit seiner Schuld nicht bei sich, nicht allein geblieben wäre? Denn sogar für Verrat gibt es bei Jesus Vergebung und nicht Verachtung, weil Jesus anders ist. Und uns stellt das vor die Frage, was mache ich denn mit meinem Versagen, mit meiner Schuld? Bleibe ich mit ihr allein? Will ich es irgendwie allein wieder gut machen? Suche ich Erlösung an einer falschen Stelle? Will ich die Folgen selbst tragen? Oder gehe ich damit zu diesem Jesus Christus und lege ihm die Abgründe meines Lebens hin? Meine innere Zerrissenheit. Das, wo ich falsch gedacht, geredet, gehandelt habe. Und spreche das vor ihm aus. Und sage vielleicht, Jesus, du weißt, eigentlich wollte ich das nicht. Aber es war zu stark, ich konnte nicht anders. Bitte verzeih mir. Oder Jesus, du weißt genau, dass ich das wollte, aber es war dumm von mir. Ich bring's dir und bitte dich um Vergebung. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, dass Jesus auch ein hoher Priester ist. Und zwar nicht einer, der sagt, rutsch mir den Buckel runter, ist dein Problem. Sondern da heißt es, dass er ganz anders ist, dass er eben nicht verachtet, nicht wegschickt, dass er uns nicht alleine lässt, sondern in Hebräer 4, Vers 15 und 16 heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Also Jesus kannte Versuchung, genau wie wir. Er hat es geschafft, da durchzukommen. Aber was der Sinn dahinter ist, er versteht uns. Und dann heißt es, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns Erbarmen schenkt und uns Gnade erfahren lässt. Jesus ist ein anderer Hoherpriester. Wir können anders mit unserer Schuld umgehen als Judas. Wir müssen nicht damit allein bleiben, sondern wir können hingehen zu dem, der uns verstehen kann, der unsere Schwachheit nachvollziehen kann und der auf uns wartet mit Gnade und Vergebung. Und dann reicht es aus für die Vergebung von Gott, dass Christus sein Leben für uns gibt. Mehr Opfer sind nicht nötig, der Preis ist vor Gott bezahlt. Und warum? Weil jede gute Geschichte nicht nur einen Verräter kennt, weil es nicht nur um Judas ging, das wäre sehr deprimierend, weil es auch um Jesus geht, weil jede gute Geschichte auch einen kennt, der verraten wurde. Jesus Christus. Und Verrat tut weh, wenn du verraten wirst. Das geht ganz, ganz tief, vor allem, wenn du einem Menschen vertraut hast. Bei Shakespeare lesen wir diese berühmten Worte, die Julius Cäsar spricht, als er ermordet wird. Auch du, Brutus, du, den ich als meinen Ziehsohn aufgezogen hast, du stellst dich auch gegen mich. Und manchmal fragt man sich, was mehr weh tut, der körperliche Schmerz oder der seelische Schmerz. Dieses, ich hab dir doch vertraut, wie kann das sein? Und jeder von euch, der schon mal verraten wurde, der kennt diesen Schmerz. Du bist doch mein Freund, mein Ehepartner, mein Bruder, mein Kollege, mein Mitchrist in der Gemeinde. Ich habe dir vertraut. Wie kannst du mich verraten? Und das tut einfach weh. Das ist eine tiefe Enttäuschung. Wisst ihr was? Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat das erlebt, er hat es durchlitten. Er hat nicht nur körperlich für uns gelitten, sondern auch seelisch. Es hat ihn auch innerlich zerbrochen. Judas verrät ihn. Petrus verleugnet ihn. Die Jünger laufen davon. Er wird unschuldig verurteilt von den Führern seines Volkes. Ich meine, allein das schon. Kennt ihr das, wenn ihr unschuldig seid und ihr werdet angeklagt? Kinder können das ja ganz gut dann so rauslassen, was das bedeutet. Ich weiß nicht. Und die Eltern, ja, ich kann mich da an manche Szenen erinnern, wo ich für Sachen bestraft wurde, die ich gar nicht verbrochen hatte. Und die Strafe war nicht das Schlimme, sondern dass ich eigentlich unschuldig war. Wenn ich schuldig gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Es tut weh. Und Jesus hat seelische Schläge erlebt und ausgehalten. Er geht den Weg wirklich ganz nach unten. Und er erlebt wirklich auch das, was viele Menschen heute erleben. Dass sie verraten und verkauft sind, dass sie unschuldig sind und trotzdem irgendwelche Konsequenzen tragen müssen. Am Arbeitsplatz, vielleicht in ihrer Familie, in ihrer Umgebung. Aber auch an vielen Orten dieser Welt, in Gefängnissen und Diktaturen, wo sie Dinge erleiden, die wir uns nicht vorstellen können, nur weil sie verraten und verkauft wurden oder anders dachten. Und Jesus war wirklich einer von uns. Er erlebte diesen Verrat, diesen Schmerz. Und gleichzeitig hat es einen tiefen Sinn. Denn in diesem Verrat erfüllt sich die Geschichte Gottes. Und deswegen ist auch da diese seltsame Seitenbemerkung, wo man sich denkt, was wollen die jetzt mit dem Geld und diesem Acker? Das ist doch für die Geschichte völlig nebensächlich, dass da noch ein Friedhof gekauft wird. Aber das ist es nicht für Matthäus. Ja, das ist eben nicht so, ne, der Judas schleudert das Geld in den Tempel und das ist nicht so wie in manchen Filmen, ne, wenn irgendwo so ein Geldsack aufplatzt und überall fliegen die 100-Euro-Scheine durch die Gegend und dann geiern alle drauf, ne, kennt ihr ja. Jeder will so viel wie möglich einsacken. Und da lassen alle das Geld liegen, weil es Blutgeld ist, weil an diesem Geld Blut eines Unschuldigen klebt. Und die Hohenpriester sagen, jetzt haben wir ein Problem, jetzt liegt dieses blöde Geld in unserem heiligen Tempel. Das muss weg. Das einfach in die Kollekte packen, das kriegen sie nicht hin. Und dann sagen sie, okay, wir machen doch was Gutes irgendwie. Und sie kaufen einen kleinen Friedhof für Ausländer, für Nichtjuden. Für die ist es gut genug. Das Geld ist ausgegeben, das Gewissen beruhigt. Matthäus sagt, ihr wisst gar nicht, was ihr gerade gemacht habt. Es geht nämlich um viel, viel mehr. Denn auch wenn die hohen Priester und die jüdische Führung es nicht wusste, sie haben Gottes Voraussage, seine Prophezeiung erfüllt. Da ist was wahr geworden, was Gott hunderte von Jahren vorher gesagt hat. Und auch das zeigt uns die Geschichte von Judas. Matthäus macht sich interessanterweise wenig Gedanken über Fragen, die uns heute bewegen. So nach dem Motto, oh, der arme Judas, war das nicht alles vorherbestimmt? Konnte er sich überhaupt entscheiden? Und wieso kann er bestraft werden, wenn alles vorherbestimmt wird? Das sind wichtige und gute Fragen, es gibt bloß keine Antwort drauf. Matthäus sagt, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass in dieser ganzen Geschichte, wo Verrat und Tod und Rechtsbeugung, wo all das passiert und wo du als normal denkender Mensch mit einem normal ausgeprägten Gewissen daneben stehst und sagst, was geht jetzt da gerade ab? Dass in all dem die Geschichte Gott nicht aus den Fingern gleitet. Dass Gott immer noch die Kontrolle behält und dass Jesus immer noch in der Hand Gottes ist. Judas denkt als Verräter, er hat das Schicksal von Jesus in seiner Hand. Die hohen Priester denken, sie haben das Schicksal von Jesus in seiner Hand. Und Pontius Pilatus denkt wahrscheinlich auch, ich habe das Schicksal von Jesus in meiner Hand. Und sie täuschen sich alle, weil Jesus in der Hand Gottes ist und weil sich die Geschichte Gottes erfüllt. Und deswegen kann Jesus auch schweigen. Deswegen muss er sich nicht verteidigen. Er weiß sich in der Hand seines Gottes und er geht voll Vertrauen diesen Weg, auch wenn er ihm wehtut und wenn er ihm unendliche Schmerzen bereitet. Weil er hat sich ja selber dafür entschieden. Und er geht diesen Weg aus Liebe zu uns, für uns, an unserer Stadt, damit wir nicht unser Leben für unsere Schuld geben müssen wie Judas, damit wir nicht so enden müssen, damit wir mit unserer Schuld nicht alleine bleiben. Der geht diesen Weg und weiß, ich bin in der Hand des lebendigen Gottes. Gott entscheidet, Gott allein. Und die Geschichte Gottes erfüllt sich, sogar in Kleinigkeiten wie diesem Friedhof. So wie es Jeremia und teilweise auch Sacharja, es ist ein Mischzitat, vorausgesagt haben, sie nahmen die 30 Silberstücke und kauften davon den Töpferacker. Das Wort Gottes wird wahr. Gott kommt zu seinem Ziel. Und in der Passionsgeschichte, im Leiden Jesu, geschieht nichts zufällig und nichts entgleitet der Hand Gottes. Gott hat das sich vorher alles genau überlegt. Da hat alles und jedes seinen Platz. Judas der Verräter, die jüdischen Führer, der Statthalter Pontius Pilatus. Und auch wenn alles auf den Tod von Jesus zuläuft, auch wenn Jesus verraten und verkauft wurde, es läuft nichts aus dem Ruder. Gottes Plan misslingt nicht. Im Gegenteil, der Tod Jesu gehört zum Plan. Aber der Tod Jesu ist nicht das Ende des Plans. Wie Silvia es gesagt hat, wir kennen die Geschichte vom Ende her. Jesus ist und bleibt in der Hand Gottes. Im Leben, im Leiden und im Sterben und sogar im Tod ist er in der Hand Gottes und wird wieder auferstehen. Gott erfüllt sein Wort, denn sein Sohn Jesus Christus stirbt aus Liebe zu dir und zu mir. Amen.